Sie hat für den Liveball und die Stadtzeitung City gearbeitet, war bei Österreichblick und ATV. Ja, und seit vielen Jahren ist sie jetzt das prägende Gesicht von Guten Morgen Österreich. Eva Pölzl, um 4.45 Uhr läutet gnadenlos ihr Wecker. Ja, und trotzdem, sie ist eine absolute Frohnatur. Ja, und jetzt ist sie bei uns zu Gast, Eva.
Ich hatte heute keinen Frühdienst. Guten Morgen.
Guten Morgen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Danke für die liebe Einladung. Ein schönes Wiedersehen mit dir.
So schaut's aus und ich werde dir etwas aus deinem Leben erzählen, wo du bei manchen Dingen vielleicht gar nicht mehr weißt, dass das so gewesen ist.
Ich habe mich jetzt schon, dass du da meine Karriere aufziehst, ich habe gar nicht gewusst, was ich alles gemacht habe.
Ja, und zwar, pass auf, ganz extrem, wenn man sich deinen Alltag so hernimmt. Ja. Viertel vor fünf und trotzdem schaffst du es, um 6.30 Uhr fix und fertig vor der Kamera für eine 3-Stunden-Sendung zu stehen.
Jetzt sage ich dir was. Ich glaube, es gibt wirklich hunderttausende Menschen in diesem Land, die mindestens so früh aufstehen wie ich. Jeder Bäcker, jeder Busfahrer und sogar normale Verkaufskräfte, die vielleicht aus dem Südburgenland nach Wien pendeln müssen. Gut, die müssen vielleicht nicht um 6:30 irgendwie schön geschminkt in einem TV-Studio sein, da gebe ich dir völlig recht. Aber ich habe das Glück, ein Team zu haben, und wir sind alle gut drauf in der Früh. Da ist niemand grantig, das ist unser Job, wir wissen das, ja. Wir haben natürlich einen dementsprechenden Lebensrhythmus, ja. Ich komme halt auch nicht mit dem faden Auge in der Früh, sage ich ganz ehrlich.
Also du kommst auch um kurz nach fünf?
Ja.
Happy und lebensfroh ins Studio?
Happy und lebensfroh. Also, ich decke jetzt nicht jeden nieder, aber ich sage, morgen, hallo. Ja. Da läuft der erste Schmäh. Oh ja, es ist so. Wirklich so.
Ah,
ja.
Ist das eigentlich so, dass man, wenn man weiß, man muss um 4:45 aufstehen, man gar nicht wirklich richtig einschläft, um ja nicht zu verschlafen?
Nein. Also, da habe ich alles erledigt, was man erledigen kann. Ich habe mich in meiner ersten Sendewoche 2016 am zweiten Tag verschlafen.
No, das ist ein Einstand.
Und das war, also glaube mir, diesen Schock, den habe ich wirklich lang nicht verdaut. Ja? Mhm. Und da hat mir, es war in Vorarlberg, das weiß ich noch, und die Kollegen haben nicht gewusst, in welchem Hotelzimmer ich liege und niemand hat mich gefunden. Und das war entsetzlich. Und dann hat mein Telefon im Zimmer geläutet und dann hat ein Vorarlberger, ich glaube, es war ein Schweizer, guten Morgen, ganz Feldkirch sucht sie heute Morgen. Ich glaube, es war sechs. Nein, es war 5:30 und um 6 waren wir auf Sendung. No. Ja. Und es ist sie ausgegangen. Dann habe ich meine Schuhe noch vergessen im Hotelzimmer. Also es war Action pur. Und wirklich, das habe ich nie mehr wiederholt in 6 Jahren.
Nicht. Du hast schon erwähnt, 2016 war der Start. Das wird jetzt bald 6 Jahre. Du magst das Gros der Sendungen. Es sind bald an die 1000. Das ist wirklich viel. Was ist der Kick für dich nach all diesen Jahren, immer noch mit dem gleichen Elan, mit dem ich dich ja kenne von früher auch, immer wieder aufs Neue loszulegen?
Ich liebe diese Sendung. Ich glaube, ich habe mit dieser Sendung Guten Morgen Österreich einfach wirklich ein Format gefunden. Ich hatte das einmal in jungen Jahren, ja, wo ich auch ein Format hatte. Das war damals beim Privatfernsehen, bei ATV, ja, wo ich eine Talkshow moderiert habe. Mhm. Und ich habe jetzt mit Guten Morgen Österreich wirklich das Glück, ein Format gefunden zu haben oder dafür arbeiten zu dürfen, das einfach gut zu mir passt. Ich kann da was einbringen. Ich kann sagen, man muss ja auch gewisse Lebenswelten abbilden können, um einen Job auch gut machen zu können. Ja, ich kann nicht über was reden, von dem ich einfach null Ahnung habe oder in meinem Leben ist das noch nie vorkommen. Und ich glaube, das gelingt mir halt einfach. Ich bin halt auch, bin eine Frau in der Mitte des Lebens, ich habe ein Kind, ich habe die gleichen Sorgen wie alle anderen.
Working Mom, Home Office, ja. Pubertät, wir kommen zu vielen, vielen diesen Themen, Eva. Jetzt seid ihr aber sehr oft ja auf Bundesländer. In der Tournee unterwegs. Du hast schon gesagt, Vorarlberg, die erste Woche, kann ich mich erinnern, ist ja das damals gewesen, in versteckte Täler, in kleine Dörfer. Hat diese Präsenz auch vor Ort den Blick auf unser Land irgendwie verändert?
Also ich habe dieses Land wirklich kennengelernt und ich habe die Leute kennengelernt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr dankbar, ich habe auch unsere Seher und Seherinnen kennengelernt. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was ich wirklich schätzen muss. Ja, ich sitze nicht sozusagen in einem Studio in der Hauptstadt und mache Programm für Menschen in Vorarlberg oder in Salzburg. Ja, sondern wir haben so viel liebe, tolle Menschen kennengelernt und so viel Wohlwollen auch erleben dürfen. Auch als, muss ich jetzt ehrlich sagen, der sympathische ORF, ja, der zu den Leuten gekommen ist und der kommt. Ich meine, im Moment ist das Corona-bedingt halt auf Eis gelegt, unsere Tour ist gestoppt, aber wir gehen davon aus, hoffentlich, dass wir es heuer im Frühjahr schaffen und wir wieder loslegen.
Eva, blicken wir mal auf deinen beruflichen Werdegang, deinen privaten, den machen wir später. Beruflich war da wirklich, wirklich viel los. Stadtfernsehen in Welt, Stadtfernsehen in Klagenfurt, deine Talkshow bei ATV, du hast es schon erwähnt, so um die Jahrtausendwende. Du warst aber auch bei der Stadtzeitung City. Das war eine große Geschichte damals. Ein Printprodukt in Wien, das gibt es leider nicht mehr. Ein Szeneblatt sozusagen und du warst zur Redakteurin.
Ich sag dir das. Ich habe damals ein Interview gegeben. Ich war bei ATV-Moderatorin und habe einen wunderbaren Interviewer und Kollegen dann und mittlerweile einen guten Freund dort kennengelernt, den Klaus-Peter Vollmann. Ah. Und der Klaus-Peter Vollmann hat mich damals interviewt. Da gab es eine Covergeschichte, das war natürlich für mich auch unglaublich groß und großartig. Und ich hatte in meinem Leben oft das Gefühl, ich habe meine Matura gemacht und habe aufgrund des Studiums aufgrund des Berufs des Jobs das Studium abbrochen. Ja. Ich habe sozusagen, und alle anderen in meinem Freundeskreis haben halt fertig gemacht. Ja. Und ich habe mich oft eigentlich geärgert, dass ich wenig Disziplin hatte, das durchzuziehen. Und ich hatte einen Beruf, der aus damaliger Sicht aufgrund meines Talents funktioniert hat. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe da jetzt was eine Ausbildung gemacht und das habe ich gelernt und deshalb mache ich das jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, schreiben. Ich kann nicht schreiben und das wäre jetzt etwas, was ich gern lernen würde.
Also so Klaus, Learning by Doing sozusagen.
Und der Klaus-Peter Vollmann hat mich damals unter seine Fittiche genommen und hat gesagt, ja, wir brauchen Ewin, da geht eine Kollegin in Karenz und da kannst du einmal so kleine Teile übernehmen. Und dann habe ich das gemacht und ich habe mir geglaubt, ich kann nicht schreiben und ich habe mir geglaubt, ich mache sicher 1000 Rechtschreibfehler, bis der Chef. Und ich habe gesagt, du machst eigentlich gar keine, das ist gar nicht so schlecht, der Jakob Hübner damals.
Jakob Hübner, ja.
Und ja, ist interessant. Und so habe ich das einfach gemacht. Und dann bin ich zur Wienerin gegangen. Dann habe ich geschrieben, heute schreibe ich für die Nachlese.
So
und für die Maxima.
Und für die Maxima. Witzig, also du hast ja auch ein Printstandbein, aber es ist ja dann doch das Fernsehen. Es war 2014 die erste Moderation des Österreichblick. Eine Sendung, die sich mit Traditionen, mit Brauchtum beschäftigt. Von jedem Bundesland ein Beitrag. W24 ist ein Hauptpartner, aber alle anderen Sender im R9-Verbund. Im Prinzip ein bisschen Vorbereitung auf Guten Morgen Österreich, oder?
Ich sagte das, Gerhard. Das war der Boden für Guten Morgen Österreich. Ich werde nie vergessen, ja, ich habe das hier mit großer Leidenschaft gemacht, da kennen wir uns ja auch, so nett heute halt auch den Rainer, den Maskenbildner wieder zu treffen und alles wirklich ein schönes.
Du bist heimgekommen heute.
Ja, es ist wirklich so. Ich habe mich hier wirklich immer zu Hause gefühlt und ich habe von hier aus die Einladung gekriegt, im ORF das Casting zu machen, ja, für Guten Morgen Österreich und ich werde nie vergessen, die Themen, die Gesprächspartner, allein bei dem Casting schon, das war hier aus Niederösterreich, der Polizeisprecher und die Themen und die Beiträge habe ich das Gefühl gehabt, das ist wie im Österreich-Blick.
Ja.
Also das war mir vertraut. Ja. Ja, und mir waren die Bundesländer vertraut. Und das war ja, ist ja bis heute, aber war vor allem am Anfang verstärkt, einfach der USP von Guten Morgen Österreich, dass wir in die Bundesländer gehen, dass wir von dort berichten. Und vieles habe ich gekannt. Ja. Ich habe gewusst, dass es im Burgenland große Maroni-Anbau, Edelkastanien-Anbaugebiet ist, weil ich es im Österreich-Blick vorher gelernt habe.
Das ist ja ganz lustig. Nach dir, du hast es 1,5 Jahre gemacht, kam ja Alfons Heider, der
das auch so
macht das nicht mehr. Dann hat sie Jenny Bosch gemacht und jetzt darf ich das machen. Also und? Ich bin dein Nachfolger.
Aber du liebst das auch,
und
oder?
Und ich liebe das.
Ja, sag
und ich sage dir, wir haben teilweise Urlaubsreisen geplant wegen Beiträge von Österreich-Blick.
Genau. Ja? Das ist wirklich so. Kulinarik habe ich auch ganz viel. Zum Beispiel den Sautanz kann ich mir erinnern im Burgenland. Nein, und ich sage dir nur was. Und ich habe dort auch etwas erfahren. Die unterschiedlichen Beiträge im Österreich-Blick haben auch, finde ich, so gezeigt, wie die Medien vor Ort mit ihrem Land verbunden sind. Ja. Das waren im Burgenland immer viel persönlichere Geschichten zum Beispiel und Porträts von Menschen. Werde ich nie vergessen, haben wir mal eine Geschichte gehabt über eine Frau, die ein Kinderbuch geschrieben hat und das an den Buckingham Palace geschickt hat und von dort eine Antwort schreiben gekriegt hat. Das war ein Magazinbeitrag vom Österreich-Blick.
Vom Österreich-Blick. Ja, blickt schon die ganze Österreich-Sendung durcheinander. Man muss ja sagen, die Leidenschaft, die da durchkommt bei dir, hat ja letztlich auch zu einer, ich würde mal sagen, so einer Art Zwischenkrönung deiner Karriere geführt. Das war im Jahr 2015 die Publikums-Romy des Jurypreises für Österreich.
Genau. Ich habe ein bisschen kurz überlegt, ob ich sie mitnehme, die junge Dame, weil ich weiß, dass vor kurzem gerade eine Dame, eine goldene, hier gestanden
ist. Christina Inhoff ist gestanden, auch eine Kollegin, die ja hier begonnen hat und bei dir, aber eine ganz große Geschichte. Ich kann mich erinnern, wie du das gewonnen hast, damals über eine Riesensache.
Nein, das war so, wir haben so eine Freude gehabt. Wir haben damals der Marcin Gutlowski, wir haben einen Anruf gekriegt und haben, das ist ein tolles Format und wir wollen das ehren und ich kriege so rum und wir sind was tot umgefallen vor lauter Freude. Ja. Und darum ist das, verbinde ich auch ganz klar mit dem Haus. Ja, das hat überhaupt nichts sozusagen mit dem ORF oder mit mir, sondern das ist hier Österreich-Blick und dafür haben wir damals die Romy gekriegt.
Wunderschön.
Ganz toll.
Ja, schön. Jurypreis 2015. Danke, Eva.
Du, ich habe sie nach Hause gebracht.
Ja, ich darf mich ja jetzt ein bisschen in deinem Erfolg sonnen als Nachfolger. Bitte. Immerhin darf ich es in der Hand. Ich habe gelernt von der Christina, 2,8 Kilo hat sie.
Das habe ich nie. Also so oft frage ich sie nicht rum.
Ich passe ja auf, was meine Gästinnen antworten. Also bei den Gästinnen passe ich mehr auf, als bei den
Muss
Gästen.
Muss ich aufpassen.
So, blicken wir zurück in deine Kindheit und Jugend. Du bist aufgewachsen in Wels, in Oberösterreich. Genau. Als Geschwister von zwei älteren Brüdern.
Yes, ja.
Und was ja immer sehr spannend ist, du bist Wirtstochter.
Genau, ich sage immer, das war meine erste Bühne.
Ja.
Ist so, ja. Ja, wenn man ins Gasthaus kommt und ins Gast, in die Gaststube und Gast Gott, da muss man laut irgendwie Gast Gott sagen und so. Das war sicher meine erste Bühne. Ich habe das auch immer sehr genossen. Ja. Mhm. Habe aber auch mich wirklich für den Betrieb interessiert. Also ich hätte mir zum Beispiel, ich glaube, ich wäre eine gute Wirtin, könnte ich mir gut vorstellen.
Du bist der Prototyp bei der Wirtin.
Ja, glaubst du?
Ja. Das bin ich mir ganz sicher.
Also das wirklich, ich habe auch lange irgendwie so, ich habe immer in der Gastronomie gearbeitet, bei der Welser Messe, am Weinstand und auch in Wien, wenn Ossi Schellmann, meine ersten Studentenjobs waren auf der Summerstage, ja, oder auch beim Liveball, ganz lustig, da habe ich im ersten Jahr habe ich dort serviert und habe ein Bar gemacht. Also das war schon, ist also in mir drinnen und aber es war für mich schon auch klar, dass ich gerne weggehen würde. Also ich habe in einer Kleinstadt, ich mache Tränk bei Wels, aufgewachsen. Und es war schon immer der Anspruch, ja, ich möchte nach Wien gehen und ich möchte irgendwie was machen. Also das war, ich wollte schon weg.
Aber das Hineinhören in die Seelen der Gästinnen und Gäste ist es schon ein bisschen gewesen, oder? Weil als Wirtstochter, du kriegst ja Höhen und Tiefen, Abgründe und Höhenflüge der Menschen einfach mit.
Was ich bis heute nicht mag, und ich glaube, da bin ich vielleicht aus dem Wirtshaus ein bisschen traumatisiert, ist dieses Tratschen und über die Leute reden. Mhm. Ja, das wird im Gasthaus wird schon geredet und ich kam eh nicht, selber einmal sozusagen betroffen. Meine Brüder und ich, wir mussten, weil der Papa das wollte, in die Kirche gehen am Sonntag, ja, zumindest ein paar Jahre lang. Und naja, das war jetzt nicht unsere beliebteste Beschäftigung am Montag, am Sonntag in der Früh oder am Sonntagvormittag. Und dann sind wir halt einmal reingegangen in die Kirche und sind hinten wieder raus. Ja. Und das ist natürlich dann am Stammtisch nach der Kirche im Wirtshaus besprochen worden und meinem Vater zugetragen worden. Also du wirst schon, dieses, das kann man sagen, kleinstädtische, ist halt so, dörfliche, aber das war schon auch der Nachteil. Und in einem Wirtshaus wird halt schon viel geredet, da kommen viele Leute zusammen. Das mag ich eigentlich bis heute weniger.
Das heißt, die Anonymität der Großstadt, die ja viele dadurch ablehnen, schätzt du sehr. Ja. Du darf jetzt sagen, du wohnst jetzt im 7. Bezirk. Genau. Das ist eine ganz andere Situation, als es quasi in einer kleinräumlichen, dörflichen Struktur.
Wobei wir da am Spittelberg, also im Grätzl, hallo, servus. Also es ist schon so, man kennt einander. Und du wohnst auch der Chris, ja, ich habe die CDE. Also man registriert sich da schon. Mhm. Aber natürlich ist das ganz was anderes. Mhm. Das ist ganz anders.
Ja. 2007 ist es gewesen, der Beginn deiner Liaison mit Pio Strobel, einem sehr bekannten ORF-Manager. 10 Jahre in etwa wart ihr zusammen, auch viele Jahre davon verheiratet.
Ja.
Und aus dieser Beziehung entstammt unter anderem der Julius, bald 13
Wahnsinn,
Jahre alt.
Wahnsinn, die Zeit vergeht.
Gibt es da schon Pubertätsalarm?
Du weißt, was Sache ist.
Ich weiß, was Sache ist.
Du, naja, ich werde irrsinnig viel gemaßregelt. Ja. Also auch geht ja so in diesen Mama, du bist so peinlich uncool Bereich. Also das habe ich alles. Aber ich muss wirklich sagen, also wir sind meinem Sohn da Rosen streuen. Ich liebe natürlich mein Kind und ich freue mich einfach, dass er ein denkender, interessierter, witziger, einen irrsinnig guten Schmäh, also einen guten Humor, der nützt auch manchmal aus. Wirklich ein toller Persönlichkeit und er ist natürlich wenig interessiert an der Schule und das ist alles irrsinnig anstrengend. Für mich nämlich auch, aber ich verstehe, dass man halt als fast 13-Jähriger vielleicht ein paar andere Themen im Kopf hat. Ich verstehe das, ja. Ich versuche da viel Verständnis aufzubringen, bin aber durchaus eine fordernde Mama, also ich bin schon mit so neue Haushaltsregeln aufgestellt und so, wenn man jetzt einmal überlegt. Da sage ich dann schon so Sachen wie du, wenn du hier wohnst, möchte ich bitte, dass du deinen Beitrag leistest.
Aha.
Ja, schon. Also ich verlange dann schon.
Kann man da nur sagen.
Ja, manchmal nervt es mich irgendwie, dass er nur das Geschirr hinstellt und nicht den Geschirrspüler stellt. Also weißt du,
das ist schon ein Thema. Man kennt das. Ich glaube, alle, die jetzt zusehen und die gleiche Situation haben mit Kindern, wissen genau, was gemeint ist. Homeschooling, das ist ja für einen Working Mann, der du ja bist, der muss man Job, Haushalt, aber vor allem auch das Kind unter einen Hut bekommen, mitunter sogar ein traumatisierendes Erlebnis, oder?
Also ich habe wirklich, kann mich gut erinnern, vor einem Jahr bin ich echt einmal eingegangen. Mhm. Ja, das war so diese zweite, dritte Phase eigentlich schon, ja, wo irgendwie alles zu Hause war. Und da habe ich aber etwas bemerkt, vielleicht spreche ich da jetzt auch jemand anderem aus der Seele, das würde mich freuen. Ich habe einfach den Anspruch gehabt, ich check das alles. Mhm. Ja, ich bin eine super Mutter, ich mache die Mathematik und ich entdecke die Mathematik neu und lerne auch gerne Biologie. Ich bin auch für die Bewegungseinheiten zuständig, ich mache auch jeden Tag eine gesunde Mahlzeit und dann gehen wir nur rechtzeitig schlafen und stehen auch, weil wir im Rhythmus bleiben wollen, rechtzeitig wieder auf. Also ich habe das volle Programm gefahren, ja, und bin dann eigentlich an mir so ein ein bisschen gescheitert. Mhm. Ja, ich weiß nicht, es war ein Sonntagmorgen, es war eine Bruchrechnung, die das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und dann habe ich irgendwie gemerkt...
Ja. Das ist sehr interessant, Eva. Da habe ich ein Interview gelesen, das war so im Jänner 2021. Ja. Da war die Pandemie bald ein Jahr alt. Das war der ganz lange Lockdown, der dann im Jänner ja weitergegangen ist.
War jetzt vor einem Jahr.
Das war ziemlich genau vor einem Jahr. Und da kamen von dir Töne, die nicht so wahnwichtig sonst immer kenne. Ich kenne dich ja wirklich als extrem motivierten, positiven, natürlichen Menschen. Und da kamen schon so zwischen den Zeilen, na, mir geht's auch nicht gut und ich darf das sagen können. Also da hat man schon gemerkt, du bist mit den Nerven da schon.
Ja, war ich so. Also ich bin da auch ganz authentisch und muss ja nicht immer sagen, dass alles super ist. Ja. Und ich freue mich jetzt auch, dass du das so wahrnimmst, dass man auch irgendwie, mir geht es nicht gut. Und ich habe mir damals auch erlaubt zu sagen, ja, mir geht es auch so wie allen anderen. Ja. Und ich bin jetzt nicht privilegiert. Ja, okay, ich darf arbeiten gehen, ich kann zumindest das Haus verlassen bei meiner Arbeit. Das habe ich wirklich für eine große Freude und ein großes Geschenk empfunden. Mhm. Oder als Geschenk empfunden. Aber ich habe genau die gleichen Themen. Ein Kind, das nichts machen will, das irgendwie Computer spielt um 10 am Vormittag. Ja, also verstehst du? Mir ist auch der Schmäh ausgegangen. Ja. Ich habe dann auch nicht mehr gewusst.
Das hat mich ja gewundert. Ja. Ich dachte, dir geht der Schmäh nie aus. Aber da warst du irgendwie auch angespannt. Ja. Aber jetzt ist ja trotzdem, es ist wieder ein Jahr vergangen. Mhm. Es war jetzt nicht nur immer alles zu. Der Sommer ist ja ganz gut gelaufen, aber jetzt ist es schon wieder sehr nervend im Moment aktuell. Aber jetzt hast du es besser im Griff.
Absolut. Naja, das Kind geht in die Schule. Mhm, Also das gelernt wird dort, wo es einen Ort, einen richtigen dafür gibt. Ja, also das heißt nicht, dass die Noten dann so, aber es wird. Ja. Nein, es ist natürlich schon anders. Ich glaube, wir haben uns alle dran gewöhnt. Schau, und deshalb habe ich da halt auch diesen Buddha mitgenommen.
Ja,
wir gedacht, bleiben wir doch ein bisschen gelassen.
Ganz interessant, schon, Eva. Oder? Du hast ein zweites Ding des Lebens mitgenommen. Würde man ja meinen, die Romy ist alles. Die Romy steht natürlich für Glamour, die Romy steht für Beruf, steht für Erfolg, steht für das Aufgekratzte. Der Buddha steht für was anderes.
Ich lerne das jetzt gerade. Ich muss wirklich sagen, ich weiß, dass ich eine positive Energie ausstrahle. Das ist mir total klar und das tue ich auch gerne. Ich bin da einfach sehr authentisch, auch mit meinen Gefühlen und Emotionen. Aber es gibt aus dem Grund auch manchmal so dieses Bedürfnis, ein bisschen langsamer zu sein. Mhm. Ja, und auch mal zu sagen, okay, es muss nicht immer alles irgendwie schnell intensiv und Vollgas. Ich muss das auch lernen. Ja? Und ich muss einfach auch lernen, mich zu entspannen. Hab das im Moment ganz gut. Ich meditiere jetzt auch gerade ein bisschen.
Oh, ja. Hallo.
Ja, mach Eva, das jetzt.
Der Blick hinter die Kulissen.
Aber ich erzähle da gern.
Ich darf für alle, die den Podcast jetzt hören, sagen, hier sitzt ein sehr entspannter Buddha, der mit dem Kopf einfach nur wippt und einen Fächer mit hat. Der ist mit sich zufrieden, oder? Er ist mit sich zufrieden.
Also figurmäßig möchte ich mich jetzt nicht annähern.
Nein, figurmäßig nicht.
Schauen wir mal.
Buddhas sind so. Also ich kenne sie ja von meiner Südostasien auch, die ist eher schlanker. Ja,
ist das ein schlanker
oder wie Büro? Nein, es gibt viel Schlimmere.
Ich meine, es gibt natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen elegantere Ausführungen, aber der ist natürlich ein witziges Gimmick und funktioniert. Der den ganzen Tag sitzt der und fächert.
Und fächert sich Luft zu. Das Leben kann so einfach sein. Eva, 2017 hat Pius und du bekannt gegeben damals, dass eure Beziehung beendet ist. Das war insoweit von dir sehr zu respektieren. Ihr habt euch gebeten, dass da quasi das Familiäre respektiert wurde. Es wurde nicht schlecht geschrieben, gar nicht. Das gab ja auch schon Beziehungen, die anders beendet wurden. Gab keinen Grund.
Ja.
Seither ist es ruhig geworden um dein Privatleben.
Ja,
Wie ist denn dein Beziehungsstatus?
Also ich weiß nicht, ob ich noch mal irgendwie Trennungen oder Beziehungen irgendwie bekannt geben würde. Das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe da wahrscheinlich auch ein bisschen gelernt.
Ja, es war ja doch ein bisschen halb öffentlich gelebt, eure Beziehung.
Nein.
Also nicht so wirklich, aber trotzdem.
Ja, wir waren halt viel unterwegs. Wir waren halt irgendwie ohne Kind und haben beide viel gearbeitet und waren halt viel auf Events unterwegs. Und das hat sich dann schon alles ein bisschen gedreht. Und nein, also wahrscheinlich, wenn man total verknallt ist, verliebt ist und irgendwie dann will man das auch mit der ganzen Welt teilen. Also das ist etwas, was wahrscheinlich auch irgendwie jeder so sieht. Aber ich nehme da schon, ich muss niemandem sagen, ob ich gerade verliebt bin oder ob ich jetzt mit jemandem lebe oder nicht.
Das würde ich
nur
nicht
dir dann das beim Café im nach der Sendung erzählen.
Eva, hätte ich dich doch vorher schon fragen sollen.
Ah, dann hättest du schon gewusst.
Hätte ich schon gewusst. Aber ich bin ein vertrauenswürdiger witziger Mensch, auch wenn du mir vielleicht nicht glaubst. Ich hätte es auch nicht verraten.
Gut. Du glaubst irgendwie, das ist ja witzig, aber man muss in meinem Alter ein bisschen aufpassen, weil dann kann man eine totale Macke, wenn man nicht irgendwie ständig mit jemandem zu zweit herumgeht.
Nein, nein, überhaupt
nicht. Schon, oder? Das ist irgendwie...
Ist ja, ich habe jetzt gerade für ein anderes Medium den großen Single-Bericht gemacht. Aha. 1,8 Millionen Single gibt es in Österreich.
Echt?
29% der Bevölkerung ist Single.
Echt?
29% der Bevölkerung ist Single. Ja. Und die meisten sind auch durchaus zufrieden. Also das
ist ganz lustig. Ich habe da viel mit der Gerti Sänger auch beruflich zu tun. Ja. Und die sagt immer, sie findet das auch ganz wichtig, dass man so in gewissen Phasen des Lebens einfach sich mit sich alleine auseinandersetzt.
Absolut.
Und nicht immer nur zu zweit ist. Ja. Und ich habe auch in meinem Leben immer Phasen gehabt. Ich war nicht immer zu zweit. Ich war lange verheiratet, auf das bin ich eh stolz. Und schauen wir.
Also da gibt es ja ganz, ganz viele, die nach vielen Erfahrungen mit Männern, Chris Lohner zum Beispiel, über unlängst da, die also ganz vehement, um Gottes Willen, und das wollen wir nicht mehr. Oder Erika Blucher ist sehr unabhängig, Dolores Schmiedinger, also alle, die zuletzt...
Ich bin unabhängig, aber ich würde mich ja nicht äußern und sagen, Gottes Willen. Also,
nein. Aber das war interessant für mich.
Ja, also sind, ja.
Viele Promi-Frauen quasi, okay, die viele Erfahrungen über ihr ja schon deutlich längeres Leben, als wir sprechen jetzt von Damen, ich sage mal 60 plus, 70 plus, die sagen, na, also da kommt man keiner mehr ins Haus.
Witzig,
ja. Und zwar durch die Bank. War für mich schon, und die sagen das.
Zweifelst du jetzt an den Männern sozusagen, oder hast du, fürchtest du um die Männer?
Ich fürchte um die Männer.
Du bist eh vergeben, oder hättest du da Chris Lohner zum Beispiel Avancen gemacht?
Habe ich nachher eh, aber sie ist trotzdem gegangen.
Schau, jetzt konnte ich dir auch noch was entlocken. Du
kannst mir was entlocken. Naja gut, in meinem fortgeschrittenen Alter versucht man sich ja auch ein bisschen jung zu halten und ein bisschen spritzig zu halten. Aber bei vielen Damen sagen, na, mir reicht's.
Mir reicht's.
Es war schön, aber es reicht.
Mhm. Ja, interessant. Da hört man ab und an. Habe ich auch schon gehört in Interviews.
Ja, schon. Ja. Genau. Jetzt schreibst du ja auch Kolumnen zum Beispiel in der Maxima. Mhm. Wenn man sich die ansieht und das auch mit deinem Coaching, mit deiner Coaching-Ausbildung vergleicht, weiß man, du begleitest da ja Menschen auch im Prinzip ein bisschen durchs Leben. Gibst Ratschläge, gibst Tipps.
Schon.
Hörst hinein in die Seelen. Das ist ein bisschen so ein zweites Leben. Ich meine, das hat man als Interviewerin ja auch bei Guten Morgen Österreich, aber halt auf 3 Minuten ist halt immer so eine Geschichte. Aber du bist ja da viel, viel tiefer drin in Wirklichkeit.
Ja, also ich habe da eine Ausbildung gemacht. Ich habe die in Berlin gemacht. Das ist auch schon wieder einige Jahre her. Und versuche durch die Kolumnen einfach auch so das, was ich so in der Praxis erlebe oder dort auch gelernt habe, mein Wissen, das jetzt nicht wie bei jedem anderen Lebens- und Sozialberater oder Coach sozusagen in der Praxis tagtäglich zum Einsatz kommt, mache ich das halt in meinen Kolumnen. Mhm. Und das ist schon etwas, das lässt mich auch nicht los. Ich mache jetzt auch wieder eine Fortbildung im März, möchte da nochmal was Neues ausprobieren. Und irgendwie, glaube ich, werde ich, wenn ich einmal nicht mehr Fernsehen mache, mit Menschen arbeiten. Das ist, glaube ich, so die Idee auch vielleicht meines zweiten beruflichen Wegs oder so. Mhm. Aber meistens ist das, was man sich vornimmt, dann ganz anders. Vielleicht mache ich doch immer Fernsehen. Keine Ahnung.
Das glaube ich
bin froh, dass ich das habe. Verstehst du? So einfach etwas zu haben.
Ein zweites Standbein. Ich darf ja sagen, ich bin auch seit 30 Jahren am TGM in Wien in der Abendschule und unterrichte dort einfach Betriebsmanagement mit Erwachsenen, 25, 30, 35-Jährigen, weil es unglaublich schön ist, erstens ein zweites Standbein zu haben und zweitens sozusagen auf eine andere Art und Weise Kommunikation zu transportieren, Wissen zu transportieren. Jetzt nicht in der Fernsehkamera gesagt, sondern vor einem Auditorium von Menschen, die wir wollen. In der Abendschule wollen ja so üblicherweise alle Ingenieursausbildung
machen. Und genauso würde jemand, der sozusagen in einer Krise ist oder einen Rat sucht und zu dir kommt, auch hören wollen, was du sagst oder ihm einen Weg aufzeigen.
Ja.
Und das wird schon in meinem privaten Kreis immer wieder bestätigt, dass ich einfach gute Ansätze habe. Mhm. Und das sind natürlich Ansätze, die ein bisschen professioneller vielleicht sind, als jetzt nur der Rat einer guten Freundin. Und das habe ich gelernt und da bin ich ja sehr dankbar. Ich habe da einfach, und das freue mich immer sehr, weil ich dann natürlich in der Sendung Themen habe zu dem Thema oder mit Leuten.
Natürlich.
Ist das, kann ich da schon ganz gut.
Man hat ja den Eindruck, das ist schon das Thema schlechthin. Also möglicherweise durch die Pandemie sogar verstärkt, weil es weniger Ablenkungen als sonst gibt, weniger Kulturveranstaltungen, Konzerte, vieles geht nicht, Après-Ski geht auch nicht mehr, du kannst nicht mehr am Tisch tanzen. Also sondern die ganzen Exzesse finden nicht mehr statt. Das Lustige im Leben ist sehr, sehr dezimiert. Mag schon sein, dass deswegen innere Probleme einfach stärker vorhanden sind.
Ich habe so das Gefühl, und da geht es mir einfach auch beim Coaching, finde ich das viel spannender, sozusagen überhaupt unabhängig von Krisen oder von äußeren Möglichkeiten zu erkennen, was will man eigentlich, wer ist man, ja, welche Ressourcen habe ich auch zur Verfügung und was kann ich leben, ich wünsche mir vielleicht was. Sie hat mir da mal eine sehr weise Therapeutin gesagt, wir wollen alle vielleicht auf den Berg hinaufgehen, nur wir haben unterschiedliche Ausrüstungen dabei. Ja, der eine hat die Bergschuhe mit dem Gepäck und der andere vielleicht nur Sandalen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich auch selbst besser einschätzen zu können.
Erlebst du oft Menschen, die mit Sandalen zu dir kommen und sich eigentlich die Bergersteigung wünschen und quasi vom warmen Eislutschka träumen?
Ich erlebe oft Menschen, die wissen, was sie wollen, ja, aber es nicht umsetzen. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, dass viele Menschen in vielen Lebensphasen sehr festhängen und vielleicht wüssten, was sie gern täten, aber sich irgendwie nicht zutrauen, eine Veränderung zu vollziehen. Und da finde ich, ist es ganz spannend anzusetzen, auch im Coaching. Das Coaching ist ja oft was sehr Unmittelbares, da geht es ja nicht um die großen Lebensthemen, die behandelt man in einer Psychotherapie oder in einer Analyse. Das Coaching ist oft sehr unmittelbar und ist eine kleine Schraube, die man dreht, eine neue Perspektive, die man vermittelt und dann geht es schon wieder
da
weiter.
Da hast du ja wirklich vieles hinter dir, Welser Stadtfernsehen, Klagenfurter Stadtfernsehen, ATV,
war
City,
damals schon ganz
Wienerin,
unterwegs,
es ist wirklich intensiv, ja. Dann ORF, dann Österreich Blick, die Romy, jetzt Guten Morgen Österreich, viele Printgeschichten. Du bist schon jemand, der sozusagen diese kleinen Abzweigungen nimmt, aber im Großen und Ganzen in der Medienbranche trotzdem bleibt.
Ja, das stimmt. Wenn du das ist wirklich interessant, da in diesen Interviews, so wie du es jetzt gerade mit mir machst, sozusagen Lebenswege, man schaut sich ja selber, ich schaue mir ja selber nicht an. Deshalb, ich meine, ich weiß, was ich gemacht habe, aber es ist in der Zusammenhang, man fasst es für sich selbst nicht zusammen, oder? Das würdest du wahrscheinlich auch nicht machen.
Nein, aber wenn es ein anderer so erzählt.
Wenn du das so wahrnimmst, ist das auch interessant. Ja. Ich habe natürlich auch Brüche gehabt in meinem Leben. Ich gehe, ist ganz witzig, irgendwie kürzlich einmal, so, das war so halt privat, halt beruflich, ich glaube, das kann man aufs Berufliche auch beziehen. Als ich jung war, habe ich immer versucht, mir jede Erfahrung zu ersparen, vor Angst, weil ich Angst hatte, bitte nicht und das muss alles. Und jetzt bin ich älter und ich denke mir, bitte, komm, Leben, ja, gib mir, ich finde das super. Ja.
Der Mut zu scheitern, möglicherweise aber eine Erfahrung.
Ich habe Brüche gehabt. Ja, es ist ja nicht ein geradliniger, erfolgreicher Weg gewesen. Ich habe natürlich auch Dinge gemacht, die nicht erfolgreich waren und ich habe Projekte auch nicht bekommen, die ich gern gehabt hätte. Ja. Und das Gute ist, heute weiß ich, es hat immer einen Sinn und irgendwann gibt es die Antwort darauf, warum du das nicht gekriegt hast. Und dann denkst du, gut war's.
Boom. Ein wunderschönes philosophisches Schlusswort. Eva, das war dein Leben. Gut war's. Ist irgendwie schon ein
bisschen. Aber ich muss mir jetzt nicht in die Pension verabschieden. Ich habe so das Gefühl, ich kann gehen.
Nein. Du hast noch viel vor dir. Meine Frage wäre gewesen, was kommt da noch alles? Ich glaube, das kann man bei dir gar nicht so sagen. Nein. Du bist so ein Tausendsasser. Da kann das so bleiben, wie es ist. Es kann sich aber auch ganz anders entwickeln.
Es ist wirklich so. Danke, dass du das hätte jetzt nicht schöner sagen können.
Na, das ist schön.
Danke.
Auch die Blume für mich nehme ich gerne an von dir. Hat mich sehr gefreut, dass wir dich gesehen haben. Eva, vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
Und das nächste Mal kommst du zu mir. Fix.
Hehehehe